Doch beachten am Anfang dieser Stunde, dass in Bezug auf das Verhältnis jetzt auf unserer Erde politisch ein frischer neuer Wind weht zwischen USA und Israel. Und in der Richtung, ihr kennt ja die Dinge einigermaßen, wie ich sie sehen darf, dass Israel ein kleines, winziges Völklein von einer noch nie dagewesenen Übermacht tödlich bedroht, weltweit, die Verheißung von Gott hat: Fürchte dich nicht für heute. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Treffende Bezeichnungen für die Situation. Denn ich bin mit dir, ich helfe dir. Und jetzt kommt das Ungeheure für heute, für uns kaum verständlich. Ich habe dich zu einem neuen, das heißt mit unseren Begriffen heute, zu einem modernen, neuen Dreschschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen, sodass du alle Völker rings um dich der Spreu gleich machen wirst. Unglaublich. Das heißt doch, alles, was menschlicherweise unmöglich ist und das Gegenteil als selbstverständlich angenommen wird, die Übermacht gegen Israel, wird Israel eines Tages erdrücken. Ja. Ja. Und für uns schwer verständlich deshalb, weil für uns Menschen, die während den 2000 Jahren auserwählt worden sind, aus allen Nationen, aus allen Völkern, zur Gemeinde Jesu Christi, als Erstlinge gezählt zu sein von Gott. Für uns gilt, unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider geistliche Mächte der Finsternis, Fürstentümer, Gewalten, Throne, Herrschaften, Weltbeherrscher dieser Zeit und so weiter. Das ist unser Kampf. Aber der Kampf Israels als Nation ist vorläufig noch nach göttlicher Ordnung wieder Fleisch und Blut. Also ein ganz klaffender Gegensatz, mindestens Unterschied zwischen unserer Stellung, die Gott uns zugeteilt hat, und der Stellung Israels. Und jetzt werde ich kurz, wir wollen uns da ja nur ganz kurz aufhalten, den Blick auf die gegenwärtige Situation, denn ich spüre immer die Verpflichtung, wenn wir Gelegenheit haben, noch in solchem Frieden zusammenzukommen, die Verpflichtung, doch einige Worte zu sagen, auf die Frage eine Antwort geben zu können: Wo stehen wir heute? Wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Also, und da wir sehen durften in früheren Betrachtungen, um es ganz kurz zu machen, dass leider ein dritter Weltkrieg vorgesehen ist, über den Gott aber genauso wacht wie über die beiden ersten, und am meisten profitieren wird von allen Menschen dann der Wurm Jakob, das Häuflein Israel. Nach dem Ersten Weltkrieg zogen die Engländer ein in Jerusalem, entrissen Jerusalem der Alleinherrschaft des Islam, der Mohammedaner, hatten von da ab ein offizielles Mandat vom Völkerbund damals über Jerusalem. Und zweitens erfolgte nach dem Ersten Weltkrieg die sogenannte Balfour-Deklaration, eine erste von allen Nationen bestätigte Bestätigung des Beschlusses, den der erste Zionistenkongress in Basel 20 Jahre vorher, 1897, beschlossen hat. In den nächsten 50 Jahren muss der Staat Israel dastehen. Und dieses Programm hat sich erfüllt. 1947 war nach dem Zweiten Weltkrieg in der Generalversammlung aller Nationen in New York, UNO, England wiederum mit der Treuhänderschaft betraut worden, endlich jetzt nach der Hitlerzeit den Juden das Staatswesen, den Staat und die Heimat zu verschaffen, die sie schon nach dem Ersten Weltkrieg hätten durchführen sollen, die Engländer. Und das war 1947, genau 50 Jahre nach 1997. War es soweit, der Staat Israel wurde beschlossen von der UNO, die Engländer haben versagt, abgelehnt, und in der gleichen Nacht, wo die Engländer abgezogen sind von Israel, ist der Staat Israel, der bis heute existiert, um Mitternacht geboren worden, zustande gekommen. Die Bibel vergleicht das mit der Geburt eines Knaben. Plötzlich, mit einem Male zur Welt gebracht, an einem Tage geboren worden. Da hat man je so etwas gehört oder gesehen? Sagt der Prophet in Jesaja, jawohl, wir sind die Generation, die das gesehen und gehört hat und Zeugen davon sind. Da gilt das Wort Jesu auch wieder einmal. Viele Gottesmenschen, Propheten und Gottesmenschen haben sich danach gesehnt, das zu sehen und das zu hören, was ihr seht und ihr höret, und haben es nicht gesehen und nicht gehört. Und ihr, damals sagt Jesus zu seiner Generation, ja, und ihr, was ihr jetzt seht und höret, haben alle begehrt, die Frommen, nicht? Und ihr, die es jetzt seht und hört, wisst nichts damit anzufangen. Ne? Und heute ist es weitgehend auf unserem Erdenrund auch der Fall. Ne? Also 90% aller Gläubigen wissen da gar nichts anzufangen. Die werden ihre Lehrer in den Gemeinden denken gar nicht daran, da eine göttliche Orientierung zu geben. Höre ich überall, wo ich hinkomme. Ne? Also kurz. Dritter Weltkrieg, da würde Israel das Maximum empfangen, nämlich noch den ihnen jetzt fehlenden Geist des Glaubens und des Lebens. Und dann ein Weltfriedensreich unter amerikanischer Weltherrschaft. So und so lang. Israel blüht und grünt, dass die Worte Jesu dann erst zu laufen beginnen werden und können. Was jetzt schon in den Anfängen vorhanden ist, nämlich sie bauten und pflanzten, sie kauften und verkauften. Und gerade jetzt einmal, ich bin ja ein alter Schaffhauser, ne? Herr Blinger habe ich auch noch gekannt, und Spitzwiesen als Naturriesbahn da unten, ne? Also ja. Und jetzt das Rieseneinkaufszentrum da in Herblingen. Herblingen, sowas. Also, sie bauten und pflanzten, sind wir Architekten noch schuld, machen wir auch noch mit. Sie kauften und verkauften, sie heirateten und ließen sich verheiraten, und sie aßen und tranken. Das sind 8 Punkte, je ein Paar. Alle sind an und für sich tadellos in Ordnung, auch vor Gott. Aber warum ist das? Erstens, so war es in den Tagen Noahs. Da ging es also einer Menschheit, die dich an zur Erde schon fühlte, so wunderbar gut. Das heißt, Generalnenner dieser 8 Punkte heißt Hochkonjunktur. Ein Reichtum, alles im Überfluss. Ich sage den deutschen Geschwistern draußen jeweils, bitte, wie viel habt ihr gebaut und gepflanzt 1945 bis 1948? Ne? Wie viel habt ihr jetzt gekauft und verkauft die 3 Jahre? Nichts. Verheiratet und geheiratet. Ja, dachte auch niemand dran. Und das Letzte noch. Essen und Trinken, fast nichts. War da, bitte. Ne? So. Aber da schrien sie nach Gott und die Kirchen waren voll. Und die Evangelisten hatten reichlich Erfolg. Ja, Frucht. Das heißt, so war es in Tagen Noahs. Dann kam die Katastrophe. So war es in den Tagen Lots. Bei Noah war die unheimliche große Katastrophe der Vermischung zwischen Geistwesen und Menschen, Töchtern. Und bei Sodom und Gomorra war es die fleischliche Verirrung nach dem Fleisch. Und Sodom und Gomorra waren vor ihrer Zerstörung. Lesen wir. Wie Eden der Garten Gottes hatten satt Brot, alles im Überfluss, Hochkonjunktur. Also, diese 8 Punkte, die Jesus herausgreift, bedeuten Hochkonjunktur. Und zwar auf dem ganzen Erdenrund. Ein Weltfriede, wie die Welt noch nie gesehen hat. Alles im Überfluss. Und jetzt, ja, und jetzt unter amerikanischer Weltherrschaft. Erst kommt das zustande nach dem Dritten Weltkrieg. Um Israels Willen. Und Israel glüht, grünt und blüht wie eine Narzissin. Das ganze Land Israel wird bis an den Euphrat wie Eden der Garten Gottes. So ist der Zustand, wenn der Antichrist dann Vollmacht bekommt, um in Israel einzubrechen und diesen heiligen Bund, den Gott mit den 144.000 Söhnen Israels aus allen 12 Stämmen geschlossen haben wird, durch Mose und Elia, die als 2 Zeugen wirksam sein werden, ist Israel in dem Augenblick, also an dem Tag, zu der Stunde, in dem Jahr, bis an den Euphrat, wie Eden der Garten Gottes. Und nach dem Einbruch des Antichristen mit seinen Heeren eine Wüste. So. Nur Jerusalem lässt er mit dem Tempel, wo er sich dann hineinsetzt und die Beweise bringt, Beweise in Anführungszeichen, dass er der einzige Gott und Christus sei. So. Also, und jetzt haben wir erstens, als noch vor einem Jahr die Frage war, wer wird Präsident Carter noch einmal gewählt? Wenn nicht, dann kommt ziemlich sicher Reagan an die Reihe. Auf meine Fragen habe ich gesagt, wenn Präsident Carter noch einmal gewählt wird für 4 Jahre, dann dauert die Langmut Gottes noch etwas länger, als ich gemeint habe. Wenn aber Reagan gewählt werden wird, dann geht es noch schneller, als ich gemeint habe. Ja. Nämlich, dass alles, was prophezeit ist im Alten und Neuen Testament, geschehen muss, bevor die große Drangsal über Israel kommt. Ja. Das sind Tage der Rache, dass alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Und immer wieder sage ich, ja, was steht denn da noch alles geschrieben? Was noch nicht erfüllt ist, die Seite. Und deshalb lesen wir, dass Gott heute nicht nur die Tage des Zorns abkürzt, sondern grundsätzlich um der schrecklichen Ereignisse willen, die die Erde und die Menschen und das Weltall treffen werden, auch diese Zeit, da macht Gott in seiner Barmherzigkeit eine abgekürzte Sache, sodass die Ereignisse, die prophezeit sind, gar nicht nacheinander Platz haben, also wie bisher, nicht? In dem Tempo, dass man den Acker pflügt mit einem Joch Rinder, 6000 Jahre lang von Adam bis zum Jahr 1900. Ne? So. Und jetzt fliegt diese horizontale, ruhige Kurve senkrecht in den Weltraum hinaus. Ne? Mit ungeheurer Geschwindigkeit. Ne? So. Das heute, wenn Präsident Reagan, und der wurde gewählt, und zwar in einer Stunde, wo der Chronometer Gottes am Himmel eine ganz eigenartige Zeigerstellung hatte. So. Und dann sich das wieder auseinanderweitete. Genau an dem Tag, da Reagan gewählt wurde. Und ich wusste schon von Präsident Reagan, aufgrund eines Vortrages, den er für ein halbes Jahr vor seiner Wahl gehalten hat, Vortrag mit dem Thema, warum wir USA Interesse an einem starken Israel haben. Und hat das dann, ich habe den Artikel, hat dann das so ausgeführt, dass ich mir sagen musste, ja, woher hat der das? Ne? Woher hat der das? Ganz genau nach biblisch-prophetischen Angaben und Voraussagen. Ne? Und uns jeder, was jetzt geschehen ist, als Präsident Begin jetzt vor wenigen Tagen da war bei Präsident Reagan. Erstens wurde er so freundschaftlich, liebevoll, persönlich empfangen, indem Präsident Reagan sich genau informiert hat, was hat dieser Mann ja, seit Jahrzehnten, seit es den Staat Israel gibt, was hat er mitgewirkt, was hat er geleistet, hat er das alles erzählt, das und das. Ja. Und nur schnell ein Wort, und zwar nicht irgendwie da, wie soll ich sagen, überschwänglich gefühlsmäßig, sondern ganz sachlich klar hat er gesagt, und Sie, Herr Präsident, also Begin, auch in den schrecklichsten Situationen hat man bei Ihnen nie Tränen in den Augen gesehen. Aber als um Mitternacht 1948 der Staat Israel dastand, von einem Augenblick zum anderen, da waren Tränen in Ihren Augen. Aber Tränen der Freude. So. Und so in dem Tenor hat er die Begrüßung gegenüber Begin weitergeführt und dann ganz klar zum Ausdruck gebracht, also der Staat Israel ist für uns das wichtigste Anliegen, das wir in jeder Weise verteidigen werden. Und dann haben wir anschließend den Zeitungsartikel, den Bericht entnehmen können, dass auch schon in Bezug auf militärische Zusammenarbeit die höchsten Instanzen Auftrag bekommen haben, die Dinge ins Auge zu fassen und aufs Beste zu regeln. So. Jetzt hinterher, das reißt gar nicht ab. Ne? Gleich hinterher ist der Außenminister Alexander Haig gleichzeitig Staatssekretär der USA und Außenminister, ne? Auf Reisen. Man staunt und spricht eine Sprache. Da brauche ich wahrscheinlich gar nicht lang zu machen. Bitte nur entsprechende, sind ja alle Zeitungsartikel voll. Ne? Vor dem höchsten Senat in Berlin, also West-Berlin natürlich, ne? Wie er da mit einer Freimütigkeit die Dinge mit Namen nennt, ne? Und sagt, so, das, so und das, so und so. Und ich habe es am Fernsehen gesehen, wie und gesehen, wie dann Also wirklich wie ein Mann. Da sagen wir, da waren vielleicht etwa 300 Spitzen der deutschen politischen Welt da versammelt bei dieser Rede. Also so ein Beifall hat Regen, also Haig, erleben können. Dann war er am Gleis, 5 Stunden lang hat er gesprochen in Berlin, steht er vor. Ja, hat Moskau genau anvisiert. So und so und so und so und so sieht es aus. Nicht? Und das geht nun einmal nicht mehr so und so weiter. Das ist der Schluss mit dem und so ganz klare Aussprache. Und was Berlin betrifft, ist für uns Berlin ein Eckpfeiler sozusagen unserer Existenz. Ne? So. Und dergleichen mehr. Am gleichen Abend wird er noch in Bonn vom deutschen Reichskanzler Schmidt empfangen, ist da mit denen noch Stunden zusammen. Am Montagmorgen, also gestern Morgen, noch in Bonn vom Reichspräsidenten, wie heißt er? Ist er gleich?
Carsten.
Carsten, ja. Und alles, und da musste ich staunen, was so ein Mann, so was, das ist ein Mensch wie wir, ne, fähig ist, mit einer Freimütigkeit, mit einer Treffsicherheit von Wortwahl und dergleichen anzutreten, ohne Furcht. Gleichzeitig, währenddem er die 5 Stunden sprach im Senat in Berlin, haben wie viele 30.000 jugendliche Protestmarsch durch Berlin gemacht, nicht? Gegen Anwesenheit von Haig, und dann hat sich das in Frieden aufzulösen begonnen, aber 1.000 der Jugendlichen sind dann noch vor das Rathaus in Berlin, wo die Versammlung war, nicht? Krawall geschlagen, und da hat es allerhand Schwerverletzte und so weiter gegeben. Und Haig nimmt das wahr, dass da ein riesen Protestmarsch durch Berlin geht, ihm entgegen, also gegenüber ihm oder ihm zuwider. Und dann sagt er, während der Rede sagt er, Protestmarsch, vollständig in Ordnung. Das ist bei freien Demokratien selbstverständlich. Warum nicht? Nicht? Und der Reichspräsident Carsten hat dann am Fernsehen da auf Bezug genommen und sagt, und dass das möglich ist, und sowas möglich ist in Berlin, was ja bedeuten könnte, dass die Amerikaner sagen, ja, also bitte, wenn ihr so euch benehmt da in Berlin und wir wollen euch uns selber opfern zu eurer Sicherheit und eurer Freiheit, nicht? Da sehen wir nicht nur nicht mehr lang zu, sondern sagen wir, also jetzt reden wir Fraktur, nicht? So, also nein, da sagt jetzt der auf diese feine, direkt frohmütige Ausspruch von Haig. Also, ja, das gehört zu einer der Freiheit, einer Demokratie, dass da so Protestmärsche durchgeführt werden können. Und nimmt der Reichspräsident darauf Bezug und sagt, ja, und dass wir das können, dass solche Protestmärsche überhaupt möglich sind, ne? Wäre so etwas in Moskau möglich, ne? Sagt, verdanken wir den 4 Besetzungsmächten, und vor allem der USA, nicht? Ja, dass wir noch in solcher demokratischen Freiheit uns bewegen können, nicht? Und so hat eines das andere abgelöst, und was da also alles jetzt, nicht? Und dann hat Haig in Berlin noch angesagt, er werde zu Hause angekommen vor aller Welt die Beweise bringen, wie Russland in Afghanistan und in anderen Ländern, in denen sie sich da verankert haben, gewaltmäßig, nicht, wie sie da die schrecklichsten Giftgasmittel und biotischen Gifte und so weiter verwendet haben. So, das müssen mal alle Welt wissen. So. Und so ist auch geschehen. Nicht? Also heute oder gestern oder heute, ja. Heute früh, nicht? Kam das natürlich Moskau reagiert natürlich ja, auf ihre Weise. Nun, wichtig ist für uns, ja, also für mich, es ist ja niemand da, unter uns jetzt, der bei der ersten Arosa-Konferenz vor 25 Jahren dabei war. Da habe ich damals... Ja. Was? Was? Ihr seid auch sie? Wie hast du Frage, hä? Ja, ja, bravo. Also, da haben wir also zwei Züge in der letzten Stunde der ersten Arosa-Konferenz. An der Zeit, liebe Geschwister, bitte Tonbänder abstellen. Ich sage jetzt etwas, wie ich es nicht anders sehen kann, in einer prophetischen Aussage im Alten Testament, Kapitel Daniel Kapitel 8. Das sind Dinge, die sind in der Zeit Alexanders des Großen zur Durchführung gekommen, aber in dem damaligen Rahmen. Was aber hier steht, kann sich erst erfüllen unter den Voraussetzungen, wie wir sie heute haben. So. Und stimmt mit dem, den Gegebenheiten so überein. Und dann heißt es dreimal in dem Kapitel, dieses Gesicht geht auf die Zeit des Endes, auf die bestimmte festgesetzte Zeit des Endes, auf die Zeit des Zornes. So. Und Jesus sagt, und was da geschrieben steht bei Daniel, wird sich erst am Ende dieses unseres Zeitalters erfüllen. So. Also, und dann habe ich das so vorgelesen, wie ich sehe, also ich sehe einen dritten Weltkrieg kommen, der dann für Israel und für die Nationen das und das bringt und so weiter und so weiter. Also, und ich war kaum zu Hause am Tag zwei, kommen etliche Briefe geflogen mit Zeitungsartikeln, da hat der damalige Außenminister Chruschtschow eine Rede gehalten in seinem Heimatdorf. Und in Daniel 8 wird der Westen, eine Großmacht, als Ziegenbock bezeichnet, kommt über die ganze Erde, ohne die Erde zu berühren. Und im Osten sind zwei Weltmächte, also die beiden kommunistischen Staaten, Russisch und Chinesisch. Und so, und der Westen überreibt den Osten und so weiter, und der Westen kommt zur Weltherrschaft. Ja. Und ich weiß noch, das sind jetzt von dort keine Tonbänder, wenn nicht jemand das doch noch hat laufen lassen. Ne? Aber anschließend, also schon vor 25 Jahren, wurde ich gefragt, was meinst du, könnte das bald geschehen? Ne? Dann sage ich ja, also so viel ich eine Ahnung habe, mehr konnte er damals nicht sagen. Erschreckt mich, wenn ich damals gesagt habe, später, vielleicht ein Jahr, zwei, drei nachher, war es dann auf Tonbändern, was ich gesagt habe, wenn es so in den 80er Jahren geschehen würde. Ne? Ja. Ahnungsweise und was der Grund dieser meiner Ahnungsweise war, das sage ich jetzt nicht. So. Für uns wichtig in der Hauptsache, so für uns wichtig in der Hauptsache die Linienführung zu sehen, was wenn auch furchtbar geschehen würde oder kommen wird. Wir wissen, wie Jesus sagte, siehe, ich habe euch alle diese Dinge längst zuvor verkündigt, bevor sie geschehen, auf dass, wenn sie geschehen, diese schrecklichen Dinge, ihr wisset zu eurem Trost, dass ich es, euer Herr, es zuvor verkündigt habe. Die Dinge müssen geschehen, sagt Jesus. Sie müssen geschehen. Ja. So, jetzt wenn jemand da noch eine Frage hat dazu, gebe ich gerne Antworten, dann gehen wir zu unserem Thema. Und das Thema heißt jetzt eine Frage, die immer gestellt wird von Gläubigen und Ungläubigen, allen Menschen. Was sagt das Gotteswort über den Übergang eines Menschenlebens, wenn ein Mensch stirbt. Was ist dann? Also hat jemand eine Frage noch wegen Israel und USA, wegen Israel und Moskau oder also zeitprophetisch, sagen wir dem. Wunderbar. Also, dann sagen wir Thema einfach nach dem Tode. Was ist dann für einen Menschen? Da gilt dreierlei verschiedene Zustände, Gegebenheiten zu beachten, um einigermaßen richtig Antwort geben zu können. Willst du Antwort, was ist mit dem Menschen, wenn er jetzt gestorben ist, der im Unglauben gestorben ist? Oder willst du eine Antwort für einen Menschen, der gestorben ist, der im lebendigen Glauben an Jesus Christus stand? Drittens, willst du eine Antwort aus dem Alten oder aus dem Neuen Testament? Im Alten Testament, da war Christus noch nicht auferstanden. Oder was war das Richtige? Willst du eine Antwort, was war mit den Menschen vor Christus? Oder was ist dann mit den Menschen nach Christus? Und dann wieder über solche, die an Christus glaubten, oder jemand, der nicht glaubt, gläubig war. So. Wir lesen Johannes 11 und Vers 25 an, also Evangelium Johannes. Kapitel 11. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt. Und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren, ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Also. Bitte? Ach so. Richtig. Ja, das ist mir unter die Augen gekommen, ja. Johannes 11, Entschuldigung, das kommt jetzt erst, ja. Dankeschön. Ja, das war Johannes 10, ab 25. Jetzt Johannes 11, ab 25. Jesus, da war ja Lazarus gestorben. Lazarus im Hause der Martha und der Maria, es waren ja Geschwister, die drei, wurde krank eines Tages. Sie berichten dem Herrn Jesus, der in Galiläa sich aufhielt, der, den du lieb hast, ist krank. Also in der Meinung, er soll schnell kommen und helfen. Nicht? Und Jesus hört das und bleibt. Bleibt, wo er ist. Und erst nach drei Tagen zieht er dann zu den Geschwistern. Und jetzt von Vers 25 an. Ah ja, da kommt dann die Martha, hört das und spricht zum Herr, eilt ihm entgegen und spricht zu ihm, Vers 21, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass, was irgend du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tage. Nicht? So viel wussten also die gläubigen Israeliten schon. Dass er aufstehen wird am letzten Tage. Jetzt, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und so weiter. Jetzt für uns ist erstens wichtig, ja? Auferstehung am jüngsten Tage wussten also schon die gläubigen Israeliten. So. Und das ist weithin die Lehre von vielen Verkündern des Evangeliums. Auferstehung am letzten Tage. Und etwas anderes kennen sie nicht. Und was sagt Jesus hier? Genau auf die prächtige das Bekenntnis der Martha, ich weiß, dass er auferstehen wird am letzten Tage. Ne? Was sagt Jesus? Du, Martha, ich in meiner Person, ich bin die Auferstehung und das Leben. Martha, das heißt Martha, wenn ich will, dass der heute aufersteht, dann steht er heute auf. Ne? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Also da haben wir schon eine Antwort auf 100 Fragen in dem Bereich. Ne? Ja. Ja, ist das möglich? Ist das möglich? Ist das möglich noch eine Auferstehung? Ja. Unser Herr, Jesus Christus, ist in seiner Person die Auferstehung und das Leben. Er spricht ein Wort. Er sagt nicht, es gäbe keine Auferstehung am letzten Tage. Ne? Das ist aber dann die allerletzte Auferstehung überhaupt aller Erstorbenen. Ja. Die nicht gläubig waren, die nicht zu einer früheren Auferstehung gekommen sind. Es gibt nicht nur eine frühere Auferstehung, sondern eine ganze Reihe. Also da haben wir einige am gleichen Tag noch. Einfach weil er, der Herr, ist über Leben und Tod. Also er leugnet nicht, dass die Auferstehung am letzten Tag eine da sein wird. Aber die ist dann nur noch zum Gericht. Auferstehung am letzten Tag. Sind alle die, die bis dahin nicht zum Glauben gekommen sind. Dann 1. Petrus 3, Vers 18, ist weit hinten der Petrusbrief. 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleische, also nach dem äußeren Menschen, aber lebendig gemacht nach dem Geiste, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern im Gefängnis, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, von denen haben wir ja schon gehört, eben, wie es da war, in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das sind 8 Seelen, durch Wasser gerettet wurden, und so weiter. Also, was lesen wir hier? Christus, nachdem er sich bequemt hat, ein Mensch zu werden wie wir, sich der Sohn Gottes. Es heißt sogar, was man fast nicht, also für Katholiken wäre jetzt das Wort vollständig unverdaulich, ungenießbar. Was wir in Römer 8 lesen, dass Jesus Christus zur Erlösung der Welt gekommen ist, nach außen in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, aber ohne Sünde, ne, erfunden. Das heißt, er wurde, deshalb konnte er versucht werden in allen Dingen gleich wie wir. Und jetzt getötet dem Fleische nach. Ja? Das war ja die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Und da konnten sie ihn töten. Aber lebendig gemacht nach dem Geiste, und zwar, es war also sein Leib im Grab. Ne? Sein Geist wurde jetzt erst recht, nicht nur, er war schon der Geist des Lebens, jetzt durch Tod und Auferstehung wurde sein Geist zu einem lebendig machenden Geist. Dass er jetzt Geschöpfe, die dem Tode und dem Fluch der Verdammnis verfallen waren nach dem Gesetz, nicht nur zur Auferstehung bringen konnte, in den früheren Zustand wie Lazarus versetzen konnte, sondern denen er jetzt göttliches, unauflösliches, unendliches Leben mitteilen konnte. Zu einem solchen Geiste wurde jetzt sein Geist durch Tod und Auferstehung, ist er geworden. So lesen wir im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Und zwar lebendig gemacht dem Geiste, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern im Gefängnis. Ja. Jetzt lag sein Leib im Grab, nicht? Und wie war eines der letzten Worte Jesu? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Nicht? Das heißt, ja, also meinen Geist darf niemand antasten als nur du, Vater, mein Geist. Nicht? Die Seele hat er als Lösegeld ausgeschüttet in den Tod. Nicht? Weil der Satan die Macht, die Gewalt des Todes hatte. Als Lösegeld, dass unsere Seelen da erlöst werden konnten aus dem Tode. Ja. Jetzt gibt es eine Lehre von prächtigen Bibelkundigen, die sagen, auch wenn der gläubige Mensch stirbt, und ich habe das schriftlich, schreibt einer von den Brüdern, dann ist auch der gläubige Mensch mausetot. Das heißt, er weiß nichts mehr, weder sein Geist weiß nichts mehr, und seine Seele weiß nichts mehr und sein Leib, alles ist weg, nichts mehr da. So. Bis zur Auferstehung, sagen sie, nicht? Die leugnen ja nicht die Auferstehung, ne? Ja. Und die Lebendigmachung. Soweit alles in Ordnung. Es handelt sich nur, jetzt sagen wir, Gläubige, die in den Tagen des Apostels Paulus, wo das Evangelium der Gnade maximal klar verkündet worden ist. Jetzt sind die entschlafen, sagt die Schrift. Entschlafen, im Herrn. Also, solange jetzt die Entrückung der Gemeinde Jesu, die jetzt noch übrig bleibt auf der Erde, die Entrückung nicht vollzogen ist, sind alle die Gläubigen in den vergangenen zwei Jahrtausenden bewusstlos, also nichts mehr gewesen. Erst wenn der Posaunenschall zur Entrückung gehört wird, dann kommen zuerst die im Herrn entschlafenen Toten, werden auferweckt, so, und nachher wir, die wir übrig bleiben, werden plötzlich verwandelt in einem Augenblick. Und dann mit ihnen zusammen dem Herrn entgegengerückt in die Luft. Und also werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Alles in Ordnung, da sind wir alles eins. Nicht? Die Frage ist also nur in der Zwischenzeit. So. Ist also wirklich nichts mehr da? Ja. Also so, wie es nach dem Leibe nach aussieht. Nicht? In drei Jahrzehnten ist nichts mehr da. Nicht? Vielleicht noch ein paar Knochenreste oder so etwas. So. Was lesen wir jetzt da? Jesus, Mensch geworden wie wir, ne? Nach Geist, Seele und Leib. Ne? Den Leib hat er über die Maria, seine Seele hat er mitgenommen und sein Geist, der war heilig und in der Kraft des Geistes, des Heiligen, den er besaß, nicht konnte er die Triebe des Menschen, Fleischleibes, im Tode halten möchten. Ja. Also, was geschieht? Geschieht jetzt. Jetzt ruht sein Leib im Grab, ne? Getötet zwar dem Fleisch nach, wird begraben. Seine Seele ausgeschüttet in den Tod als Lösegeld. Und sein Geist in die Hände des Vaters. Da heißt also, mit seinem Geist, da hat Gott niemand anders rangelassen, nicht als, hat er wieder zu sich zurückgenommen, genau wie Jona die Taube, ne? Die aus der Arche gelassen hat, beim Abgleiten oder Sinken der Flut, ne? Die kam wieder zu ihm zurück. Bei Noah. Was habe ich gesagt?
Jona.
Ach, ja, Taube, Jona heißt von Taube, nicht? Also, hat er auch noch etwas zu sagen? Ja, bei Noah. So. Wenn Jesus sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, darf ich dann oder dürfen wir dann da auch im gleichen Wort, aus dem gleichen Wort entnehmen, Vater, mein Geist gehört allein in deine Hände? Und mein Geist in deinen Händen heißt, du darfst jetzt über meinen Geist verfügen nach deinem Belieben. Bitte. Wenn ich etwas aushändige, in eine andere Hand anvertraue, darf denn der damit, ja? Ja. Wenn ich ihm sage, etwas steht dir zur Verfügung, gebe dir das. Und was macht Gott? Jetzt sagt Gott, jetzt kommst du mir gerade recht, als nackter Geist, bitte, als nackter Geist. Der Leib im Grab, die Seele im Schirr, ne? Jetzt kommst du mir gerade recht. Da unten im Gefängnis, da sind seit den Tagen Noahs Geister, nicht Menschen, bitte. Menschen werden nie Geister genannt, sondern nur wer? Engel und Engelheere und Engelfürsten werden Geister genannt. Ne? Da sind Geister im Gefängnis, nackt, ne? Um ihrer Verfehlungen willen. So. Jetzt gehst du mir als nackter Geist, ich hoffe, wir verstehen einander, wenn ich so spreche, ne? Zu denen und verkündigst ihnen das Evangelium, ja. Dass du auch für sie gestorben bist. Ne? So. Ist das etwas? Ja, was heißt das aber, das für uns? Bitte, während der Leib Jesu, ne, da im Grabe ruhte, ihm Gott ihn aber nicht der Verweslichkeit überlassen hat, sondern die Verborgenheit im Grab dazu benutzt hat, ihn zu verwandeln in eine Auferstehungsleiblichkeitsherrlichkeit. Ne? Bei ihm, seinem Sohne. Also, aber während dieser Zeit schickt Gott den Geist seines Sohnes, zu den Geistern da unten im Totenreich ins Gefängnis, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Ja, was heißt das jetzt für uns auf die Frage, wenn ein Mensch stirbt, weiß er dann nachher, weiß sein Geist nichts mehr, weiß seine Seele nichts mehr und so weiter. Ist dann er überhaupt nichts mehr von ihm vorhanden? Nein. Dann ist ja beim gläubigen Menschen der Geist ganz frei und steht, wie bei uns gilt, unser alter Mensch sogar wurde nach den Forderungen des Gesetzes mit Christus gekreuzigt, nicht? Lesen wir. Mein alter, sündiger Mensch gehört nach dem Gesetz der Gerechtigkeit des Gesetzes ans Kreuz. So. Gut, jetzt hat Gott in seiner Gnade unseren alten Menschen mit Christus ans Kreuz nageln lassen. So. Das ist von Gott aus geschehen. Göttliche, geistliche Tatsache. Mit der dürfen wir rechnen unter dem Wohlgefallen Gottes. So. Unser alter Mensch ist mit Christus am Kreuz gestorben, wurde mit Christus am Kreuz begraben, steht noch geschrieben. Ja, was heißt das noch? Und unser Geist, was ist jetzt mit, ja, seine Seele in den Scheol. Ne? Aber der Scheol, ja, der die Gewalt des Todes hatte, konnte ihn nicht halten. Eine solche heilige vor Liebe, Liebesglut, brennende Seele, die hätte ihn gleich aufgelöst, nicht? Wollten wieder zurückhaben. Ja. Also, sein Geist, anlässlich der Stunde des Todes nach dem äußeren Menschen, nicht? Kehrt zurück zu Gott. Klar. Nun sagt das schon das Alte Testament, für jeden Menschen, der stirbt, die Seele kommt in den Scheol, ins Totenreich. Der Leib wird begraben. Nicht? Fleisch kehrt oder Staub kehrt zum Staub zurück, sagt die Schwester. Und die Seele kommt ins Totenreich. Der Geist des Menschen, jetzt ob gläubig oder ungläubig, kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Aber jetzt kommt der Unterschied zwischen einem gläubigen Menschen und einem ungläubigen Menschen. Jetzt. Vorbild ist Jesus. Wenn wir nach den äußeren Menschen mit Christus gekreuzigt wurden, gestorben sind, begraben wurden mit ihm, so. Das heißt das ja, und Christus hat auch uns mit ihm auferweckt, auferstehen lassen, lebendig gemacht. Auferweckt ist die Seele, auferstehen ist der Leib und lebendig gemacht ist der Geist. So. Und wir sind mit ihm durch alle Himmel gefahren und überall im Himmel zu Rechten der Majestät sind wir hinversetzt worden mit Christus, sodass unser Leben von gläubigen Menschen mit Christus verborgen ist in Gott. Stellt uns mal sowas vor. Ja, wir täten gut, uns das mal so schlecht, wie wir es können, uns vorzustellen suchen. Ja. Und da hilft uns der Heilige Geist und hat Freude daran, wenn wir endlich uns bequemen, die Verheißungen, die uns gegeben sind, als göttliche Realität in unser Herz aufzunehmen. Dass wir mit Christus gekreuzigt worden sind, gestorben sind, begraben sind, auferweckt, auferstanden, lebendig gemacht, versetzt. Und unser Leben ist mit Christus verborgen. Das sind göttliche Realitäten. Und die können wir durch den Glauben, der uns gegeben ist, fassen. Und uns darin üben, uns in diesen Ordnungen Gottes zu bewegen. Ja. Anstatt dass wir unsere Gedanken spazieren führen irgendwo, wo es uns dem Fleisch oder der Seele oder beliebt, nicht? Ja. Halten wir uns einmal unter den Gehorsam des Christus und glauben allem, was geschrieben steht. Ne? Glauben für uns. Nehmen das als göttliche Realität, wie es in Wahrheit ist. Also, Christus neigte das Haupt und verschied, gab den Geist auf in Hände des Vaters und schon sagt der Vater so, also dein Geist, wusste der Geist Jesu, nachdem er am Kreuz gestorben ist, also nichts mehr von allem. Ne? Bitte schön. Jetzt war er frei, ne? Nicht mehr belastet da mit dem alten, naja, gleichgestaltetes Fleisch der Sünde, so furchtbar für ihn gewesen. Ne? War der Geist frei? Und Gott sagt so, also jetzt dein Geist, den kann ich jetzt gerade mal erst. Deine Seele hat die Funktion, jetzt als Lösegeld ausgehändigt zu sein. Er wird aber der Forderer des Lösegeldes, kann es nicht behalten. Nicht? Das wusste nur Gott. Nicht? Die kehrt wieder zurück, und zwar strahlend, herleuchtend. Ja, und dann ist Christus nach seiner Auferstehung des Leibes ist dann Geist, Seele und Leib in unendlicher, wunderbarer Gottesvollkommenheit und Herrlichkeit von Gott zur Darstellung gebracht worden, in seiner unendlichen Göttlichkeit. So. Gleichzeitig aber fähig, ne, sich irgendwo Jüngern wieder in Menschengestalt zu präsentieren, sodass sie mit ihm essen und trinken konnten und sie ihn betasten konnten nach der Auferstehung. Obwohl er gleichzeitig die Unendlichkeit erfüllt in seiner göttlichen Herrlichkeit. Gleichzeitig ist er auf dem Thron im Himmel vor den Engeln. Nicht? Ja, wieder. Nicht? Und so weiter. Bitte. Ist das unmöglich? Nicht? Also welche Dinge sind denn vor Gott unmöglich? Und wie viele? Nicht? Es gibt vielleicht zwei. Nicht? Erstens ist es unmöglich, dass Gott lügen könnte. Und zweitens ist es unmöglich, dass Gott sich verleugnen könnte. Wenn irgendein Geschöpf schreit, Gott hilf mir, ein Geschöpf, das Gott nicht kennt und schreit, Gott hilf mir, dann kann Gott sich nicht verleugnen, dass er der Schöpfer ist von dem Geschöpf. Kann er nicht. Deshalb lesen wir, Unser Gott hört das Schreien der jungen Raben und das Brüllen der jungen Löwen. Sogar wenn sie nach Raub brüllen, hört er es nicht. So, ja, ja. Nur das eine ist vorerst die Schranke. Nämlich, niemand kommt zum Vater als durch mich den Sohn. Zu Gott als Schöpfer kann jedes Geschöpf kommen, wie es ist. Kann er sich nicht verleugnen und tut es auch nicht. Aber zu Gott als Vater in Wahrhaftigkeit kann jedes Geschöpf nur auf welchem Wege kommen, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, dass er sagen kann, lieber Vater, du hast mich gezeugt, ich bin aus dir geboren. Das geht nur durch den Sohn. Also jetzt haben wir erstens, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn ich will, dass der heute aufersteht, dann steht der heute auf, nicht? Und wenn ich will, dass der Gläubige so aufersteht oder so vor mir steht, bitte. Die Vollmacht hat Gott mir gegeben. Ich bin jetzt die Auferstehung und das Leben. Und darf verfügen, so. Dabei dürfen wir nicht vergessen oder wissen, dass Gott seinem Sohne vor Grundlegung der Welt die Ehre gegeben hat, nicht nur als Baumeister die Schöpfung so zu schaffen, wie der Vater geplant hat, sondern der Sohn durfte noch das Zeitprogramm machen. Also er hat als der von Gott bevollmächtigte, ich bin die Auferstehung und das Leben, hat der Sohn dann selber bestimmen dürfen, wann, welche, wie, wo kommen jetzt Auferstehungen, Lebendigmachungen zustande, längst vor dem jüngsten Tag. Nicht? Die Gruppen dann, die Gruppen dann, die Gruppen dann, die Erstlinge, ja, zuerst. Nicht? Und wer sind die Erstlinge, die die Barmherzigkeit Gottes am nötigsten haben? Nicht? Das sind die Erstlinge, die elendesten von allen. Ja. So.
Halleluja.
Endlich mal einer. Ja. So.